Ich stelle Ihnen vor Jürgen Genidat. Jürgen Genidat wird den letzten Vortrag halten. Er hat ein breit angelegtes geisteswissenschaftliches Studium, unter anderem der Romanistik und Philosophie, in Freiburg absolviert, wurde dort 1995 in Philosophie promoviert und hat im Anschluss daran an verschiedenen Universitäten in Frankreich und später dann auch an der Freien Universität in Bozen gelehrt. Er hat 2004 eine Initiative Xynion gegründet, um das Phänomen der Globalisierung und seine Auswirkungen auf alle Lebensbereiche philosophisch zu ergründen. Dies ist der Mittelpunkt seiner Forschung und seiner Lehrtätigkeit. Er wird einen Vortrag halten zum bestehenden Wissen, das Wissen bestehen. Herr Genidat, ich gebe Ihnen das Podium. Brauchen Sie noch ein Glas von mir?
Nö, danke. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, dass ich die Tendenz nicht weiter verstärke. Das heißt also, dass Sie vielleicht sogar im Gegenteil etwas wacher werden, wenn Sie meine Ausführungen hören. Eins muss ich allerdings direkt am Anfang sagen. Die Art des Wissens, um die es hier jetzt in diesem Vortrag geht, ist anders strukturiert, anders geartet als das Wissen, um das es bisher gegangen ist. Um den Unterschied kurz zu skizzieren, bisher ging es um ein Wissen, und Ihnen geht es in erster Linie auch bei diesem Kongress, um ein Wissen, das man eher als funktional charakterisieren kann. Sie suchen nach Lösungen in der Praxis der Bibliothek. Von der Philosophie her gesehen, geht es eher um ein fundamentales Wissen. Da ist also ein großer Unterschied, und ich hoffe, dass ich Ihnen in diesem Ansatz oder mit diesem Ansatz aus einem fundamentalen Wissen heraus auch etwas zu denken geben kann, was ich vorhin auch gehört habe. Dann muss ich beispielsweise direkt auch den Begriff des Zugzwangs, der hier im Zentrum Ihres Themas steht, erwähnen. Das heißt, der Zugzwang ist ein Wort, wie ich gesehen habe bei meinen Vorbereitungen für diese Tagung, das deutsch ist. Ein rein deutsches Wort, kann man sagen. Ich habe dann auch herausbekommen, dass es das Wort Zugzwang durchaus gibt im Spanischen, im Französischen auch. Und da gilt es dann als Fachterminus im Schach oder im Spiel. Und um Ihnen eine Blickrichtung zu geben, in der dieser Vortrag jetzt, den ich vorlesen werde, weil die philosophische Terminologie zum Teil doch relativ streng und kompliziert ist, und damit die Übersetzerin dann auch die Möglichkeit hat, etwas konkreter, etwas an der Hand zu haben, werde ich diesen Vortrag also vorlesen. Bevor ich aber damit beginne, will ich Ihnen eine Orientierung geben und eine kleine Anekdote erzählen, damit Sie wissen, in welche Richtung es geht. Vor ungefähr 4 oder 5 Jahren hat ein ehemaliger Wirtschaftsminister von Deutschland, der Otto Graf Lambsdorff, einen Artikel geschrieben, einen Gastartikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Artikel hieß: Bildung verträgt mehr Wettbewerb. Ich habe daraufhin einen Leserbrief geschrieben, der nicht veröffentlicht worden ist, und ich habe diesem Leserbrief den Titel gegeben: Wettbewerb verträgt mehr Bildung. In diesem Sinne möchte ich jetzt also auch hier weitergehen und direkt einige Fragen stellen. Bringt die Wissensgesellschaft mit ihrer herrschenden Vorstellung von Wissen das Wissen selber in Bedrängnis? Beraubt die dort geforderte Organisation des Wissens das Wissen selber seines notwendigen Spiel- und Freiraums? Warum sonst fällt in diesem Zusammenhang das Wort vom Zugzwang? Im Wort Zugzwang spricht sich das Verständnis eines bestimmten Verhältnisses aus, das Verständnis einer bestimmten Situation. Es ist ein Wort, das ursprünglich aus dem Bereich des Spiels stammt. Zugzwang besteht dann, wenn derjenige, der am Zug ist, sich nicht weigern darf, einen Zug auszuführen, selbst dann nicht, wenn er sich dadurch in eine ungünstige Situation bringt. Frei ist allerdings jeder darin, sich auf derartige Spiele überhaupt einzulassen oder nicht. und kann es im übertragenen Sinne auch im konkreten Alltag Situationen geben, in denen ein Beschluss oder eine Handlung nur durch Nötigung zustande kommt. Der Alltag aber lässt niemandem die Freiheit, sich auf ihn einzulassen oder nicht. Wer unter Zugzwang steht, ist genötigt, sich zu einem Schritt zu entscheiden, den er von sich aus nicht tun würde. In einer Situation der Ausweglosigkeit kann er allerdings durchaus gegen sich selber entscheiden und handeln. Wo nicht Spielregeln das Verbindliche sind für das Handeln, muss es andere Autoritäten geben, die die Macht haben, das Handeln zu zwingen. Und das können sein wirtschaftliche Maßstäbe. Wozu zwingen sie? Kurz gesagt, zu Effizienz. Effizienz ist der einzige Maßstab, nicht nur der heutigen Wirtschaft. Da aber heute nichts bestehen kann, was sich nicht wirtschaftlich legitimiert, ist Effizienz der mächtigste Maßstab für alles und verlangt Folgendes, nämlich die Steigerung jeder Wirkung immer weiter voranzutreiben und gleichzeitig den dazu nötigen Aufwand bzw. die Kosten so weit wie möglich gegen Null zu führen. Das Wesen der Wirtschaftlichkeit, das sich der Effizienz verschrieben hat, besteht in dem Zwang, den Abstand zwischen maximaler Wirkung und minimalen Kosten stetig zu vergrößern. Das Maß des Abstands zwischen wirtschaftlicher Wirkung und wirtschaftlichen Kosten ist das Geld. Wirtschaftliche Wertmaßstäbe anzulegen bedeutet, Maßstäbe anzulegen, die schon in sich den Zwang zur Effizienz haben. Dies ist der interne, der innere Zwang der Effizienz selber, also derjenige, der auf die Wirkungssteigerung bei gleichzeitiger Kostensenkung drängt. Effizienz verlangt, den Abstand zwischen den Kosten und der mit ihnen erzielten Wirkung so groß zu gestalten, wie es eben möglich ist. Dazu nötigt sie, und das ist ihr Sinn. Der interne Zwang der Effizienz richtet sich auf diese oder jene konkrete, messbare Sache und bestimmt diese Sache in ihrem Vermögen zu wirken. Was bewirkt beispielsweise diese Kuh? Ihre Milch, ihr Fleisch, ihr Fell, ihre Knochen, ihr Horn und so weiter. Und wie viel kostet diese Wirkung? Oder was bewirkt dieser Slogan? Und was kostet seine Wirkung? Wie ist die Wirkung dieser Kuh und die Wirkung dieses Slogans zu vergrößern und sind deren Kosten zu senken? Zwar richtet sich der interne Zwang, effizient zu sein, überhaupt an jedes einzelne Konkrete, an jede Sache, die individuell ist. Die Effizienz selber aber will überhaupt jeder einzelnen Sache gelten, will über die Verfassung von allem, was es überhaupt an Individuellem gibt, bestimmen. Allem will die Effizienz Maßstab dafür sein, ob es gilt oder nicht. Der innere Zwang der Effizienz betrifft das jeweils einzelne Wirkliche. Ihr Äußerer drängt darauf, die gesamte Wirklichkeit in ihrem Sinne einzurichten. Wirklichkeit ist dann Effizienz. Effizienz zwingt uns dazu, nur noch sie als den einzigen Maßstab für alles in Betracht zu ziehen. Effizienz ist das alles entscheidende Seins- und Weltverständnis. Ob in den Wissenschaften, in der Wirtschaft oder Politik, Effizienz dominiert. Der Zwang zur Wirkungssteigerung hat aber längst auch den Bereich der Emotionen erfasst. Die Wirkung der Events muss in jedem Fall zunehmen, der Reiz immer größer werden. Ob emotional oder rational, Wert ist nur, was auf effiziente Weise ist. Sein heißt wirken. Wirkung ist messbar. Messbares ist zählbar. Zählbares ist berechenbar. Und Berechenbares ist verrechenbar in Geld. Dies ist der Horizont, den die Effizienz dem Entscheiden und Handeln vorgibt, ja diktiert, in den sie zwingt. Und was wissen wir davon? Der Zugzwang, von dem hier die Rede ist, meint nicht nur den einseitigen Zwang, der wesentlich allein zur Effizienz gehört, sondern einen, der sich durch einen Konflikt ergibt oder einen Widerspruch oder ein Dilemma. Hier geraten zwei Ansprüche miteinander in Kollision, nämlich der von wirtschaftlichen Wertmaßstäben und der einer gesellschaftlichen Aufgabe, der von Wirtschaftlichkeit und der des Gemeinwohls, der Effizienz und der Verantwortung. Der Zwang zur Effizienz geht mittlerweile zwangsläufig alles und jeden an. Die Verantwortung, die hier durch ihn gemaßregelt wird, ist in einem weiten Sinne jene, die die Bildung betrifft und das Wissen. Bildung aber ist heute, wie es heißt, von öffentlichem Interesse und wird darum in öffentlichen Einrichtungen vermittelt. Zu denen zählen neben einer Vielfalt von Schulen, Universitäten und anderen Institutionen auch die Bibliotheken. Deren zeitgemäßes Ideal dürfte sich auf die Formel bringen lassen: Alles Dokumentierte soll allen überall und jederzeit zugänglich sein. Was hier unspezifisch und allgemein Dokument heißt, war ursprünglich schlicht und einfach das Buch, von dem die Bibliothek ja auch noch ihren Namen hat. Bücher waren und sind ein mächtiges Mittel zur Veröffentlichung und nicht zuletzt ihnen verdankt sich das, was wir Öffentlichkeit nennen. Wie nun kann die Bibliothek, zunächst ein Hort der Bücher, unter Effizienzzwang geraten? Und wie kann der Effizienzzwang seinerseits einen Zugriff auf die Bibliothek bekommen? Inwiefern ist das Buch in seinem Wesen wirtschaftlichen Maßstäben überhaupt zugänglich? Und inwiefern richten diese Maßstäbe sich überhaupt auf Bücher? Anders gefragt, worin besteht die grundsätzliche Möglichkeit, dass Bibliotheken überhaupt in Zugzwang geraten, und zwar in dem sie sich heute befinden, wenn auch nicht sie allein? Ein überraschender Hinweis in diese Richtung, in Richtung dieser Fragen, findet sich in der Metaphysik der Sitten von Immanuel Kant. Dort folgt unmittelbar auf den Abschnitt mit dem Titel »Was ist Geld?« derjenige mit dem Titel »Was ist ein Buch?« Worin aber kommen sich Geld und das Buch sachlich so nah, dass sich da eines gleich an das andere anschließt? Die Metaphysik der Sitten gliedert sich in eine Rechts- und in eine Tugendlehre. Die erste, also die Rechtslehre, handelt von den objektiven Bestimmungen der Sitte, die zweite, also die Tugendlehre, von den subjektiven. Vom Recht geregelt sind unter anderem Verhältnisse des Verkehrs der Menschen, das heißt auch der, Zitat, Übertragung des Seinen auf einen anderen, Zitat Ende. In dieser Hinsicht wendet sich Kant sowohl dem, Zitat, größten und brauchbarsten Mittel des Verkehrs der Menschen mit Sachen, Kauf und Verkauf genannt, zu, als auch dem Mittel des Buchs, als das des größten Verkehrs der Gedanken. Zitat Ende. Der Handel ist Verkehrsmittel für Sachen, das Buch Verkehrsmittel für Gedanken. Im Handel werden Dinge von stofflicher Materie übertragen, in einem Buch Dinge von geistiger Materie. Von einer konkreten Materie jedoch, beziehungsweise vom Physischen, muss in einer metaphysischen Betrachtung wie der Metaphysik der Sitten abstrahiert werden. Diese Abstraktion verkörpert im Felde des Geschäftsverkehrs das Geld. Und zwar, Zitat, im Gegensatz mit aller anderen veräußerlichen Sache, nämlich der Ware, Zitat Ende. Und dementsprechend verkörpert das Buch jene Abstraktion in Bezug auf die Materie von Gedanken. Durch das Geld als ein, Zitat, allgemein beliebtes, bloßes Mittel des Handels, was an sich keinen Wert hat, werden alle Waren repräsentiert. Zitat Ende. Geld ist zum einen gleichgültig und hat zum anderen an sich selber keinen Wert. Folgerichtig können dann auch, Zitat, Banknoten und Assignaten nicht für Geld angesehen werden, ob sie gleich eine Zeit hindurch die Stelle desselben vertreten. Zitat Ende. Dass dieses Verständnis des Geldes längst überholt ist, bedeutet deshalb auch nicht auch schon, dass der kantische Gedanke obsolet oder gar falsch wäre. Geld muss selber wertlos sein, um in seiner metaphysischen Abstraktion von allem dann auch alles repräsentieren zu können. Formell mag dieses Abstrahieren endlos fortgesetzt werden, solange sich nur ein Repräsentant bzw. Stellvertreter für die jeweils voraufgegangene Stufe der Abstraktion findet. Beispiel: Münzgeld repräsentiert alle Waren. Banknoten und Assignaten repräsentieren Münzgeld. Kreditkarten repräsentieren Banknoten und so weiter und so weiter. Doch kann die Kette der Repräsentation nach Kant eben nicht beliebig und endlos fortgesetzt werden. Von seinem Denken her zeigt sich, die heutige bodenlose Finanzkrise hat ihren allerersten Grund in der Ignoranz bzw. dem Unwissen, dass metaphysische Abstraktion unmöglich beliebig ins Endlose fortgesetzt werden kann. Diese kantische Bestimmung des Geldes formuliert das Prinzip im Verkehr der Menschen mit Sachen. So wie es aber als Prinzip für den gesamten Verkehr mit Sachen gilt, so gilt es doch ebenso ausschließlich nur für diesen und für keinen anderen Bereich. Im Bereich der Gedanken erweist sich dann das Buch als das Prinzip des größten Verkehrs und der größten Übertragung. Der Bereich der Sachen und der Bereich der Gedanken haben je ein eigenes Prinzip und Mittel des Übertragens. Das Prinzip des Warenverkehrs, das Geld, kann keinen einzigen Gedanken übermitteln, so wenig wie die Seiten eines Buches, dem Prinzip des Gedankenverkehrs, eine Ware oder Sache. Auf die im Anschluss an die Frage, was ist Geld, gestellte Frage, was ist ein Buch, gibt Kant eine recht kurze Antwort, von der hier vor allem der erste Satz von Bedeutung ist. Zitat: Ein Buch ist eine Schrift, welche eine Rede vorstellt, die jemand durch sichtbare Sprachzeichen an das Publikum hält. Der, welcher zu diesem in seinem eigenen Namen spricht, heißt Schriftsteller oder Autor. Zitat Ende. In einem kurzen Text mit dem Titel »Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks«, die Kant rund 12 Jahre vor derjenigen zur Frage, was ein Buch sei, verfasst hat, heißt es in einer Anmerkung etwas ausführlicher, ich zitiere: »Ein Buch ist das Werkzeug der Überbringung einer Rede an das Publikum, nicht bloß der Gedanken. Daran liegt hier das Wesentlichste, dass es keine Sache ist, die dadurch überbracht wird, sondern eine Opera, nämlich Rede, und zwar buchstäblich. Dadurch, dass es ein stummes Werkzeug genannt wird, unterscheide ich es von dem, was die Rede durch einen Laut überbringt.« Zitat Ende. Ein Buch, das stumme Werkzeug der Rede, entsprechend zu hören heißt lesen. Lesen heißt hier, dem stummen Vortrag eines Gedankens zu folgen. Ein Buch ist der schriftliche und darum lautlose Repräsentant des Vortrags einer Rede. Einem stumm vorgetragenen Gedankengang lesend zu folgen, heißt, sowohl sich dessen Gedanken anzueignen, als auch den von diesem Gedanken beschrittenen Weg im Gedächtnis zu behalten. So kultiviert das Lesen selbst das Gedächtnis. Sein mit- und nachgehendes Gedächtnis zu kultivieren heißt, ein Vermögen des Menschen zu kultivieren, durch das er sich wesenhaft vom Tier unterscheidet. Solches Kultivieren aber ist keine beliebige oder nebensächliche Angelegenheit, sondern Kant sieht hierin sogar eine Pflicht. Der Grund zu dieser Pflicht besteht nun darin, dass der Mensch, Zitat, als ein Wesen der Zwecke, also ein Wesen, das sich Gegenstände zum Zweck machen kann, dass der Mensch fähig ist, den Gebrauch seiner Kräfte nicht bloß dem Instinkt der Natur, sondern der Freiheit zu verdanken haben muss. Zitat Ende. Freiheit jedoch ist das Gegenteil von Zwang, also auch von Zugzwang. Seiner Freiheit und hier besonders der Freiheit seiner Vernunft ist der Mensch es schuldig, sie nicht brachliegen zu lassen oder sie sogar zu missachten. Zu einer Missachtung unseres freien Wesens kommt es allerdings dann, wenn wir unsere Anlagen und Vermögen nur, Zitat, in Richtung auf den Vorteil hin pflegen. Zitat Ende. Das heißt, wenn wir unsere Anlagen und Vermögen nur auf den Vorteil hin pflegen, den eben diese Kultivierung verschaffen mag. Kultivieren wir unsere Anlagen, um dadurch bloß zu Vorteilen zu kommen, handeln wir unserem eigenen Wesen zuwider, indem wir das Gebot missachten, Zitat, an dem Zweck unseres Daseins angemessener Mensch zu sein. Zitat Ende. Das im Wesen des Menschen angelegte Ziel seiner Existenz verlangt und bestimmt daher, dass der Mensch sich durch seine Kultur auf dieses Ziel hin bildet und das ist, Zitat, in einer uneingeschränkten Freiheit, sich seiner eigenen Vernunft zu bedienen und in seiner eigenen Person zu sprechen. Zitat Ende. Doch anstatt selber zu denken, bleiben die meisten Menschen, so Kant, lieber unmündig und sagen sich, Zitat, habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt, so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann. Andere werden das verdrießliche Geschäft für mich übernehmen. Zitat Ende. Dieser Gebrauch von Büchern, wie auch der zur bloßen Zerstreuung, hindert den Menschen, seinem eigenen Wesen gerecht zu werden. Dieses vereitelt den Mut, der dazu gehört, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Umso einleuchtender ist da der Wahlspruch der Aufklärung, sapere aude, wage zu wissen. Doch wie können wir zu einem Wissen gelangen, das das Denkvermögen des Menschenwesens einlöst, und wie könnte dieses wesenhafte Wissen bestehen vor einem mechanischen Wissen, das anderes ablehnt? Zitat: Der Offizier sagt, resoniert nicht, sondern exerziert. Der Finanzrat, resoniert nicht, sondern bezahlt. Der Geistliche, resoniert nicht, sondern glaubt. Zitat Ende. Drei konstitutive Bereiche des Staates nennt Kant hier, die einem aufgeklärten Vernunftgebrauch ablehnend begegnen. Ihr freier Gebrauch ist offenbar nicht Sache von Militär, Finanzwesen und Kirche. Sich deren Wissensbeschränkung zu widersetzen, kommt hier wieder das Buch als stummes Werkzeug der Rede ins Spiel, jetzt aber als Werkzeug des Gelehrten, Zitat, der durch Schriften zum eigentlichen Publikum, nämlich der Welt, spricht, Zitat Ende. Erläuternd fügt Kant hinzu, ich verstehe aber unter dem öffentlichen Gebrauche seiner eigenen Vernunft denjenigen, den jemand als Gelehrter von ihr vor dem ganzen Publikum der Leserwelt macht. Zitat Ende. Ein solcher Gelehrter setzt sich dem Publikum wie auch der Pflicht seines freien Vernunftgebrauchs aus. Der freie Gebrauch der eigenen Vernunft wird aber auch der Vernunft selber gelten. Das heißt, die Vernunft will dann zu einem Wissen ihrer selbst und um sich selbst gelangen. Blind bleiben kann sie am allerletzten sich selbst gegenüber. Zur Einsicht in ihre eigenen Möglichkeiten, und das heißt auch Grenzen und Beschränkungen, kommt die Vernunft unter anderem in einer kritischen Hinsicht auf sich selbst. Diese im fundamentalsten Sinne zu verstehende Selbstkritik ist unumgänglich, will die Vernunft als das herausragende Vermögen des Menschen sich selbst frei kultivieren und so das vernunftbestimmte freie Wesen des Menschen verwirklichen. Gehört schon zum persönlichen Gebrauch der eigenen Vernunft kritische Reflexion, um wie viel mehr dann noch zu ihrem öffentlichen Gebrauch, den ja etwa ein Gelehrter von ihr vor dem ganzen Publikum der Leserwelt macht. In seiner Kritik der reinen Vernunft nun zeigt Kant unter anderem jene Wesensverfassung auf, die auch schon das bloße Interesse der Vernunft bestimmt, das heißt, wie und wofür sich die Vernunft prinzipiell interessieren mag. Hierbei kommt ein entscheidender Unterschied ins Spiel, denn ein Interesse kann, was ja auf der Hand liegt, unterschiedlich ausgerichtet sein und zu entsprechend unterschiedlichem Wissen führen. Somit steht besonders ein Gelehrter in der Pflicht, sich über Grundzüge und Ausrichtung seines Vernunftinteresses im Klaren zu sein. Dabei deckt Kant zwei geradezu radikal entgegengesetzte Interessenrichtungen auf, die er unter dem Titel der Antinomie der reinen Vernunft darlegt. Die beiden Gesetze der Vernunft, die in dieser Antinomie widerstreiten, besagen zum einen, dass alles zu begreifen ist durch etwas anderes, durch das es bedingt ist. Das also die Kette, in der eine Sache durch eine ihr voraufgehende bedingt ist, kontinuierlich fortzusetzen ist. Und dass zum anderen alles Bedingte am Ende sich auf ein selbstständiges Unbedingtes bezieht, das selber anderer Art ist als das von ihm Bedingte. Das eine Gesetz sagt, ausnahmslos jede Bedingung ist selber wiederum bedingt. Das andere Gesetz sagt, ein Unbedingtes ist der erste Seinsgrund alles Bedingten. Dieser Gegensatz kann nicht nur aufgelöst werden, sondern er muss es auch. Will die Vernunft nicht die Selbstverpflichtung zu ihrer Vervollkommnung ignorieren und damit sich selbst? Kant hebt hervor, dass dieser Widerstreit in der Vernunft, Zitat, nicht eine willkürliche Frage betrifft, die man nur in gewisser beliebiger Absicht aufwirft, sondern eine solche, auf die jede menschliche Vernunft in ihrem Fortgange notwendig stoßen muss. Zitat Ende. Und da dieser Widerstreit zur Grundverfassung der Vernunft gehört, kann er nicht, solange es überhaupt Vernunft gibt, irgendwann ein für alle Mal entschieden werden, sondern ist stets von Neuem aufzulösen und idealerweise von jeder menschlichen Vernunft. Von diesem Ideal sind wir heute unendlich weit entfernt. Wir verstehen es nicht einmal mehr und damit auch nicht die Bedeutung, die diese Problematik für unseren heutigen Weltzustand hat, bis hin zur globalen Nötigung zu Effizienz und allem daher stammenden Zugzwang. Beide Entwürfe gehen gleichsam aufs Ganze. A. Das All ausnahmslos als ein kontinuierliches Ganzes von Bedingungen anzusetzen und B. Das Ganze des Alls zu denken hinsichtlich eines Unbedingten, das jedoch alles andere bedingt. Der erste Nomos, das erste Verstehensgesetz, geht hier aus von all dem, was in der Erfahrung gegeben ist, also von dem, was der Empirie zugänglich ist, und er richtet sich ausschließlich in diesem Bereich der Empirie ein. Der zweite Nomos dieser Antinomie leitet die Vernunft entscheidend dann, Zitat, wenn sie das, was nach den Regeln der Erfahrung jederzeit nur bedingt bestimmt werden kann, von aller Bedingung befreien und in seiner unbedingten Totalität fassen will. Zitat Ende. Hierzu aber, nämlich das All des erfahrungsmäßig Gegebenen, des empirischen Seienden, von aller Bedingung zu befreien und in seiner unbedingten Totalität zu fassen, muss die Vernunft sich denkend auf sich selber und auf die Möglichkeiten ihres Denkens besinnen. Dann hat die Vernunft nicht nur das Vermögen zur Reflexion, sondern sie reflektiert sich selber als dieses Vermögen. So befremdlich, beschwerlich, vielleicht auch unangenehm diese befreiende Denkweise auch sein mag, zu Kants Zeiten gab es immerhin eine Möglichkeit, hier einen entlastenden Stellvertreter für die eigenen Anstrengungen zu finden. Wie Kant sagt, habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Das Werk von Kant selbst, noch das von Fichte, Hegel, Schelling oder Nietzsche, mag so betrachtet worden sein. Denker, die sich auf das Denken als solches verstehen, sind mittlerweile geradezu vom Aussterben bedroht und mit ihnen die entsprechenden Bücher. Einer der Gründe dafür ist, dass die Vernunft sich seit dem frühen 19. Jahrhundert halbiert und gleichsam von ihrer besseren Hälfte verabschiedet hat. Geschichtlich hat sie das Phänomen, das Kant unter dem Titel der Antinomie durchdenkt, aus dem Blick verloren und sich ausschließlich der Empirie verschrieben, wofür wissenschaftsgeschichtlich der Name Positivismus steht. In diesem Sinne kann die oben erwähnte Bemerkung Kants aktualisierend ergänzt werden. Der bloße Empiriker bzw. Positivist sagt, resoniert nicht, sondern messt. Das Ausmessen der Empirie richtet sich auf die Bedingungen des Wirklichen. Das Ausmessen aber kann das physische Wirkliche nie in seiner Ganzheit erfassen und ergründen. Das ist nur einer metaphysisch erfahrenen Vernunft möglich, die dieses Ganze in seiner Unbedenktheit rein zu denken vermag. Das Ausmessen erfasst in einer endlosen Abfolge eine Bedingung des Wirklichen nach der anderen und eine Ursache nach der anderen. Dem Ausmessen ist alles bedingt und bewirkt. Die Ursache, die am mächtigsten wirkt aber, ist die Causa Efficiens, deren Macht alle Effizienz und alles Effizienzdenken beherrscht. Die Dominanz des Effizienzdenkens gründet in der Vorstellung, dass alles irgendwie bewirkt und das heißt auf seine Wirkung zurückzuführen ist. In diesem Sinne gibt es weder ein Unbewirktes noch ein Unbedingtes. Die Möglichkeit, an solches zu denken, schwindet in dem Maße, wie das Vermessen der Empirie an Ausschließlichkeit gewinnt. Je stärker also die Vernunft ihre wesenhafte Antinomie ignoriert und sich selber verkennt, indem sie sich einseitig nur noch für Empirisches interessiert, desto unmöglicher wird es, dass der Mensch der Selbstverpflichtung zur Kultivierung seiner ureigenen Vermögen frei nachkommt. Die Macht der Effizienz und ihres Zwanges muss jede kritische Selbstbesinnung der Vernunft notgedrungen ausschalten. Von dieser Macht, die sich zu ihrer Durchsetzung auch des finanziellen Kalküls bedient, können ein kritisches Denken und ein Wissen, das die durchschaut, nicht bestehen. Zu jener Zeit, als die Vernunft beginnt, ihre bessere Hälfte abzustoßen, in der Meinung, ihre Antinomie so zu überwinden, im Jahre 1814 schreibt einer der Begründer des Positivismus, schreibt Claude-Henri de Saint-Simon, La philosophie du siècle dernier a été révolutionnaire. Celle du 19e siècle doit être organisatrice. Die Philosophie des letzten Jahrhunderts ist revolutionär gewesen. Die des 19. Jahrhunderts muss organisatorisch sein. Zitat Ende. Wir lassen dieses Müssen, genauer dieses Sein-Müssen der Philosophie, mit dem bloßen Hinweis auf unser Problem des Zugzwangs hier unerörtert. Doch gibt eine Bemerkung Nietzsches zu denken. Er sagt, die Wege zur Macht, Doppelpunkt, die neue Tugend unter dem Namen einer alten einführen, für sie das Interesse aufregen, die Kunst der Verleumdung gegen ihre Widerstände. Zitat Ende. Den Positivisten geht es darum, eine neue Philosophie einzuführen, eine neue Vernunft und ein neues Wissen. Eine Tatsachenphilosophie, eine Tatsachenvernunft und ein Tatsachenwissen. Unter alten Namen verhelfen diese drei der Macht zur Effizienz und zwar auf dem Wege des Organisierens. Zur Einführung dieses Wissens dient nicht zuletzt das öffentliche Bildungswesen, dienen Medien und die Wissenschaft selber. Der Kunst der Verleumdung der Widerstände mangelt es allerdings da selbst noch an Effizienz, wo so etwas wie ein Zugzwang überhaupt noch wahrgenommen wird, wie von Ihnen, und Effizienz nicht schon für sich allein das Ziel ist. Dieser Zugzwang jedoch will gerade deshalb auch sich selber noch effizienter werden. Und das bedeutet, dass die Frage, was ist Geld, und die, was ist ein Buch, nicht jeweils aus den Ihnen je entsprechenden Horizonten beantwortet werden, sondern effizienterweise nur noch aus einem einzigen, aus dem des Geldes. Auch Überlegungen zur Verantwortung können, wo der Positivismus herrscht, keinen eigenen Wesensraum mehr für sich beanspruchen. Der positivistische Begriff der Wissenschaft in unserer Zeit ist also historisch betrachtet ein Restbegriff. So Edmund Husserl in seinem fundamentalen Werk Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Und in eben diesem Sinne gibt er auch uns heute noch zu bedenken, Zitat, die Ausschließlichkeit, in welcher sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die ganze Weltanschauung des modernen Menschen von den positiven Wissenschaften bestimmen und von der ihr verdankten Prosperity blenden ließ, bedeutete ein gleichgültiges Sich-Abkehren von den Fragen, die für ein echtes Menschentum die entscheidenden sind. Bloße Tatsachenwissenschaften machen bloße Tatsachen Menschen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.